Heute begrüße ich Dr. Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Ingo Kutsch und Tim Kickeritz.
Hallo.
Hallo. Hallo, ihr beiden. Warum sprechen wir miteinander über die Zukunftsmobilität?
Ich denke, das ist ein Thema, was auch allen immer offensichtlicher wird, dass sich hier gerade etwas verändert, dass sich die ganze Industrie in Veränderung findet, aber auch die Erfahrung im täglichen Nutzen, vor allem in urbanen Räumen natürlich, dass plötzlich neue Mietfahrräder, bald auch Elektroroller etc. plötzlich überall in der Stadt stehen und sich da viel verändert.
Genau, und wir sind als White Octopus, so heißt unsere Firma, da in dem Markt aktiv. Wir sind eine Strategie- und Designberatung im Mobilitätsbusiness. Ich selbst habe einen Hintergrund bei VW, da habe ich promoviert auch zum Thema Elektromobilität, die Auswirkungen auf das Geschäftsmodell und die Kultur und die Prozesse bei dem Laden. War dann einige Jahre bei der Deutschen Bahn in der Konzernstrategie und bin jetzt seit ungefähr 3 Jahren im Agenturbusiness und seit 2 Jahren mit White Octopus selbstständig, mit Tim als Geschäftsführerpartner.
Oh. Genau. Und Tim, was bringst du in diese neue Firma und in die Zukunftsmobilität mit ein?
Genau, ich bin schon seit 20 Jahren im Agenturgeschäft tätig, habe Interaktionsdesign in Potsdam studiert und mich in dem Rahmen des Studiums und auch danach immer mehr mit dem Menschen beschäftigt. Was braucht der Mensch, wie versteht der Mensch Dinge und wie interagiert der Mensch mit vor allem technologischen Produkten? War in dem Rahmen auch 3 Jahre im Silicon Valley, habe bei einer Firma namens IDEO gearbeitet, die sich sehr viel mit nutzerzentrierter Innovationsberatung auseinandersetzen und genau berate seit vielen Jahren Firmen, wie sie Technologien nutzbar machen und dort immer mehr verstärkt auch zu Themen wie Mobilität, weil sich dort ja viel durch autonomes Fahren, durch immer mehr im Endeffekt Computer auch im Cockpit viel verändert. Und so haben Ingo und ich vor knapp 2 Jahren diese Firma gegründet und gesagt, wir wollen den Faktor Mensch in die Konzeption und Planung und Umsetzung von neuen Formen der Mobilität oder Innovation im Mobilitätssektor hineinbringen und dort uns genau auf das Feld Mobilität
spezialisieren. Vor allen Dingen irgendwie eine Strategieberatung verstehe ich und wahrscheinlich auch viele Podcast-Hörer wahrscheinlich noch, aber was ist der Designansatz in der Zukunftsmobilität? Was muss sich da ändern oder ändert sich auch gerade?
Ja, also wir bezeichnen uns ja selbst als Strategie- und Designberatung und das ist für uns relativ wichtig. Es sind ziemlich viele Dinge gerade in Bewegung. Ja, wir sprechen über neue Dienstleistungen, Produkte, Infrastrukturen, Nutzungsmodelle, Geschäftsmodelle. Kommen wir gleich noch im Spezifischen drauf, aber im Grunde sprechen wir über viele systemische Innovationsimpulse, wo wir nicht nur eine Sache verändern, den Antrieb, sondern gleichzeitig 2, 3, 4 Dinge mit. Und an der Stelle greift erstmal der Strategieansatz, dass wir sagen, so wir verstehen tatsächlich das Gesamtsystem Mobilität, Verkehr, um dann spezifisch auch Systeme designen zu können. Also das ist ein deutlich anderer Ansatz, um so ein Fahrrad zu designen oder ein Fahrrad, das in ein Use Case Bikesharing reingebaut wird. Das ist ein anderes Produkt am Ende mit einem anderen Service und das ist das, was wir abbilden, quasi von ganz vorne, Marktpositionierung, wie funktioniert der Markt, was kann der Zielmarkt für ein Produkt oder ein Feature sein und dann bis hin zur Konzeptentwicklung und Prototypisierung von Produkten.
Und das ist, wo auch der Design-Aspekt hineinkommt, denn wenn man jetzt klassisches Design anschaut, wie es zum Beispiel von Dieter Rams bei Braun über die Jahrzehnte getrieben wurde, der sagt ganz eindeutig, es kommt vom Menschen, es soll dem Menschen dienen und es geht da nicht um Dekoration, sondern tatsächlich, wie wir es im täglichen Projekt machen, wir schauen uns Menschen an, versuchen zu verstehen, was deren Bedürfnisse sind, was deren Verständnis von etwas ist und gestalten dann daraus wie einen Service, wie eine App, einen Innenraum eines Fahrzeuges etc. gestaltet sein muss, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und diese Arbeit mit, wir geben einer Sache eine Form, damit man darüber sprechen kann und testen das mit den tatsächlich Nutzenden, das ist quasi dieser Design-Aspekt, den wir reinbringen, dass nicht die klassische Strategie, denkt ja sehr stark von der Excel-Tabelle kommend, wir haben jetzt diese neue Technologie, wie können wir die zu einem bestimmten Preispunkt in den Markt auf die und die Zielgruppe drücken und wir bekommen halt parallel dazu auch aus dem, genau, aus dem menschlichen Faktor.
Also wenn ich das jetzt mir einmal nochmal so ein bisschen in meinem Vorstellungsfeld zerlegen sollte, bedeutet das ja, wenn wir jetzt einmal eine Sache rausnehmen, zum Beispiel beim autonomen Fahren, und wir hören von den vielen Roboter-Taxiflotten, die die Innenstädte weltweit verändern sollen, dass diese Fahrzeuge ja auch anders gebaut werden müssen als diese klassischen Taxis, ich sag mal den Transporter oder ähnlich. Also geht es auch in Produktdesign-Fragestellungen rein, dass also Produkte sich wegen diesen neuen Anwendungen als Roboter-Taxi eben auch ändern müssen? Hallo.
Ja. Die Fragestellung geht genau da rein. Also es verändert sich gerade auch da ganz viel durch den Elektroantrieb, verändert sich die Konstruktion von Fahrzeugen und erlaubt ganz neue Konstruktionen. Und durch autonomes Fahren genauso, wo plötzlich der Fahrerstand eventuell wegfällt, verändert sich viel. Aber auch unsere Städte verändern sich. Also die Grundidee, 2 Tonnen schwere, 3 Meter lange, 2 Meter breite Kisten durch enge Innenstädte zu bewegen, wird an vielen Stellen immer absurder, auch wenn die heutzutage noch gang und gäbe ist. Also an diesen 3 Stellpunkten verändert sich viel. Deswegen wird da auch das Produktdesign sich ändern müssen. Das ist zwar noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber wenn wir jetzt in heutige Lösungen gucken, wenn wir jetzt Ride-Pooling-Services angucken, also wo mehrere Leute plötzlich zusammen in einem kleinen Fahrzeug fahren, das ist etwas, was es früher nicht so oft gab. So Sammeltaxi vielleicht schon noch, aber da waren die Fahrzeuge nicht dafür gemacht, aber wo dadurch die App-Technologie wird es immer einfacher umzusetzen. Und da sind natürlich die Bedürfnisse der Menschen, man sitzt plötzlich auch sehr engen Raum in einem nicht so richtig öffentlichen Fahrzeug, doch mit Fremden zusammen in einem Auto. Da muss dann auch Sitzanordnung und etc. sich leicht ändern und anpassen. Aber das ist ein Prozess, der gerade in ersten Produkten an den Markt kommt und in vielen Studien noch drum experimentiert wird. Aber da wird sich natürlich sehr viel ändern.
Ja, genau. So ein Aspekt, der uns wichtig ist in unserer Arbeit. Deine Frage war ja gerade, verändert sich durch autonome Technologie dann auch das Fahrzeug? Unser Ansatz ist da eigentlich noch einen Schritt vorher, weil wir versuchen auch zu ergründen, ist alles, was technologisch möglich ist, auch das, was die Nutzer dann am Ende akzeptieren und wollen. Wenn wir über diese selbstfahrenden Taxis sprechen, das ist eine große Wette, die da gerade im Raum steht, ne? Von Uber und Ähnlichen, die sagen, wir nehmen irgendeinen Faktor Mensch raus, also in den Fahrer, und ich bewege mich autonom in den Kapseln rum, dann ist das sicherlich, also trifft das bestimmt ein Bedürfnis. Mhm. Aber es gibt auch andere Bedürfnisse. Ne? Und das ist das, was wir dann auch tun, um uns zu beschäftigen mit der sozialen Rolle von so einem Fahrer. Also ob das ein Busfahrer ist oder ein Taxifahrer, der macht ja andere Dinge als nur zu fahren. Ne? Der ist Gesprächspartner, Seelenklempner, dem erzählt man Probleme. Oder aber der sagt einem, jawohl, wir sind ja richtig in der Linie 18 nach, nach Mitte oder sowas. Da gibt es also nochmal deutlich mehr Funktionen. Und das ist wichtig zu verstehen. Auch, dass natürlich eine Technologie grundsätzlich einen Pfad legt, eine Möglichkeit eröffnet, einen Horizont erweitert, was man technologisch machen kann. Aber diese tatsächliche Einbettung in den Service und die Frage, was wollen denn die Nutzer? Das ist nochmal eine zweite Frage. Ne? Und das ist das, wo dann schon auch sinnvoll ist, mit den Nutzern zu sprechen, zu gucken, was brauchen die eigentlich? Und eine spezifische Frage auf autonomes Fahren. Die Rolle des Fahrers oder des heute Fahrenden, das ist schon auch nochmal ein bisschen für mich unterbelichtete Diskussion im Diskurs. Genau, und da sind wir auch dran und da kommt man zu allerlei interessanten Aspekten geworden. Ne? Dass da einfach noch mehr dran hängt, als einfach nur das Fahren an sich. Das ist eine keineswegs triviale soziale Aufgabe, da in so einem Auto zu sitzen und ganz davor durchzugehen.
Aber mir ging es einfach mal die Frage, nur das, um das beispielhaft deutlich zu machen. Also autonomes Fahren muss sicherlich auch bedeutet irgendwo andere Fahrzeuge. Also, oder verändertes Produktdesign bei Fahrzeugherstellern. Aber wenn wir jetzt zu dem Punkt kommen, der Mensch hat andere Bedürfnisse. Aber bleiben wir mal erstmal beim Thema Großstädter. Wie muss ich mir das jetzt wirklich konkret vorstellen? Was haben Großstädter heute für andere Mobilitätsbedürfnisse, als sie meinetwegen noch vor 20 Jahren hatten?
Es ist natürlich ein Mix, den Großstädter an sich gibt es ja nicht, aber es ist ja genau das Problem. Das ist jetzt auch bei einer Firma wie Uber oder auch deutschen Mobilitätsstartup sitzen, ich überspitze das jetzt mal, primär Männer zwischen 30 und 50, die quasi auf diese Bedürfnisse, die Männer zwischen 30 und 50 haben, nämlich von A nach B zu kommen und das möglichst schnell und billig, Services zu designen. Was wir jetzt aber sagen, in der Stadt gibt es genauso alte Menschen, blinde Menschen, junge Menschen, Familien, Touristen, verschiedenste so Gruppen. Und wir helfen quasi wirklich auf diese Vielzahl von Menschen zu schauen und die Bedürfnisse einfach erstmal bewusst zu machen, dass ein Blinder ein anderes Bedürfnis hat als ein Sehender. Und darauf dann auch das Design auszurichten, weil es ist sehr häufig fällt man in die Falle, wenn man an so etwas arbeitet, gerade aus Ingenieurssicht oder so, erstmal von sich selbst auszugehen. Das ist auch gesund und richtig und man kommt da auch schnell voran. Aber ein Teil ist, dass wir diese Gesamtsicht draufbringen und das ist da. Ob sich die Bedürfnisse der in der Stadt geändert haben, würde ich bezweifeln. Es haben sich die Gewohnheiten verändert. Und zwar durch die Digitalisierung, gerade auch durch die Revolution der Smartphones, ist plötzlich diese ständige Verfügbarkeit, es ist viel schneller verfügbar, ich bestelle es jetzt und dann, wenn ich es brauche. Da hat sich einfach das Komfortverhalten geändert und die Gewohnheit, dass es so etwas funktioniert, hat sich verändert. Das Bedürfnis, ich möchte von A nach B bekommen, ich möchte dort das Kino besuchen, ich möchte abends nach Hause kommen, ich möchte morgens zu meiner Arbeit kommen, hat sich nicht so stark verändert. In einer Arbeitswelt ist es ein bisschen anders, da gehen ein paar Bedürfnisveränderungen rein, aber die sind nicht spezifisch urban oder nicht urban. Aber primär reden wir davon, dass sich die Gewohnheiten einfach verändert haben durch Smartphones etc.
Genau, und das konkrete Erleben von einem Städter jetzt, wenn das die Frage ist, gerade in der deutschen Großstadt, Berlin oder Hamburg, ne? Das konkrete Erleben von einem Großstädter ist, dass er halt einfach Stauerfahrung hat, Lebenszeitverlust, Stress durch Autoverkehr. Das ist einfach das Auto als problematische Technologie im städtischen Kontext. Das ist jetzt, glaube ich, so ziemlich allen bewusst geworden in der Politik, auf der Herstellerseite, aber auch bei der Nutzerseite. Und wenn man jemanden fragt, hast du das Bedürfnis, im Stau zu stehen, dann ist in der Regel die Antwort, nee, nicht so das Bedürfnis, aber ich habe das Bedürfnis, nach Hause zu kommen. Und das konkrete Erleben in der Stadt ist, dass die Städter, also die Großstädter, wenn wir über die Metropolen sprechen, schon merken, was ist denn so meine Alternative zum Autofahren? Dann ist es das Fahrradfahren, ist das ÖV, also sozusagen sowieso schon der starke ÖV in der Stadt ist ja eh schon da, der wird noch stärker frequentiert, das Fahrrad kommt dazu und alle möglichen weiteren Technologien, die jetzt sozusagen das Auto ersetzen können, um irgendwie an dem Stau vorbeizukommen, entweder über einen Umweg oder Schlängellinien durch die wartenden Autos. Das ist das ganz alltägliche Erleben in der Großstadt aktuell so in Berlin. Das sieht man in Berlin, das sieht man in Hamburg, das sieht man auch in Köln. Also alle die Städte in Deutschland, die wahnsinnig hochverdichtet sind, heute schon und starke Zupendlerverkehre haben aus den Regionen und das Verkehrschaos eigentlich quasi absolut ist. Und das ist das, was wir gerade erleben. Und dann gibt es ja noch ein paar andere Nutzer, die da auch noch wohnen in der Stadt, die gar nichts dafür können, die eigentlich da zu Fuß rumlaufen, die dann aber quasi mit Autos von außerhalb noch...
Jo, hier ist das Ende erreicht, diese Episode aus der Podcast-Reihe. Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten elektroauto.org/Zukunftsmobilisten oder automatisiertesauto.de/Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann, tschüss!